Ich lese die Weihnachtsgeschichte nach Lukas 2. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Befehl von dem Kaiser Augustus ausging, alle Welt sollte sich für die Steuer eintragen lassen. Diese Eintragung war die erste und sie geschah zur Zeit, als Quirinius Statthalter in Syrien war und alle gingen hin, um sich eintragen zu lassen, jeder in seine Stadt. Da ging auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth nach Judäa, hinauf zur Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids war, um sich eintragen zu lassen mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Platz in der Herberge. Es waren aber Hirten in derselben Gegend auf dem Felde, die hüteten nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren wird, denn euch ist heute in der Stadt Davids der Heiland geboren, das ist Christus, der Herr. Und das nehmt zum Zeichen, ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und plötzlich war bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und als die Engel von ihnen zum Himmel fuhren, sagten die Hirten zueinander, lasst uns nun nach Bethlehem gehen und sehen, was geschehen ist, wie es uns der Herr verkündet hat. Und sie gingen eilends und fanden Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Als sie es aber gesehen hatten, verbreiteten sie das Wort, das zu ihnen über dies Kind gesagt worden war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Worte, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten zurück, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie es zu ihnen gesagt war. Herr, leg uns du dein Wort heute selbst aus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, es ist immer so, an der Weihnachtsgeschichte wird man nie fertig, Neues zu entdecken und Neues zu beobachten. Ich wurde da diesmal dran erinnert an ein Erlebnis, das ich hatte, als ich 18 Jahre alt war. Da habe ich zu den manchen Fehlern, die ich an mir selbst schon entdeckt habe, noch einen zusätzlichen entdeckt. Das war damals bei der Musterung, als mir jene Tafeln vorgelegt wurden, wo in lauter Farbkleckse hinein Zahlen mit anderen Farbklecksen geschrieben wurden. Und da hat man immer dann diese Zahlen bei der Musterung zum Bundesheer entschlüsseln müssen und es ist mir schließlich nicht mehr gelungen, diese Farben zu identifizieren. Und der Arzt sagte dann, Sie haben eine Farbenschwäche, eine Sehschwäche. Ich sagte dann ganz bestürzt, ja, sagen Sie mal, das habe ich überhaupt noch nie entdeckt. Ich konnte bisher immer ein Rotlicht und ein Grünlicht an der Ampel unterscheiden. Dann sagte er, ja, die meisten Menschen haben solch eine Sehschwäche. Wenn dann die Farben sehr ähnlich werden und die Lichtverhältnisse nicht mehr gut sind, dann können Sie das nicht mehr deutlich unterscheiden. Eine Sehschwäche. Ich möchte heute davon reden, wie wir oft in Glaubensdingen eine Sehschwäche haben und will dies an der Weihnachtsgeschichte verdeutlichen. Wie uns dieses große Weihnachtsevangelium helfen will, dass wir deutlicher und genauer sehen, was eigentlich los ist. Das Erste, was mir da auffällt, ist der oberflächliche Blick. Wenn Sie die Weihnachtsgeschichte oberflächlich betrachten, dann geht Ihnen das meiste durch und Sie erkennen es überhaupt nicht. mit dem oberflächlichen Blick, da liest man von dem Statthalter Quirinius oder Kyrenius in Syrien, da liest man vom Friedensreich des Augustus. Wir können uns ja heute kaum eine Vorstellung machen, was das für ein Reich damals war. Als über Jahrzehnte hinweg im großen römischen Imperium kein Krieg mehr herrschte. Selbst unsere modernen Weltreiche, die heute die Welt beherrschen, selbst das englische Empire in seiner Blütezeit unter Königin Victoria, ist nicht entfernt mit der Größe und der Macht des römischen Weltreichs einst vergleichbar gewesen. Und dieses Weltreich erstreckte sich über die ganze damals bekannte Welt. Und diese römischen Armeen hatten die Menschen in ihrem Griff. Und die Leute seufzten und stöhnten und dann kamen diese schrecklichen Befehle dieses Friedenskaisers Augustus mit seiner schlimmen Ausbeutungspolitik, die sich niederschlug in diesen Steuererlassen. Und dann hat er seine Zensoren, seine Volkszähler ausgesandt. Wir wissen, dass etwa in Gallien 3-mal solche Volkszählungen stattfanden, damit man möglichst genau wusste, wie weit man gehen kann mit dieser Steuerschraube und wie viel Not und Unglück das über die Menschen damals brachte. Die römischen Legionäre und die Statthalter in Israel waren ja sehr vorsichtig. Sie hatten extra keine Legion nach Israel verlegt, weil sie wussten, das ist ein Pulverfass. Und die Feldzeichen der Römer wurden nie in Jerusalem, der heiligen Stadt, gezeigt. Sie hatten extra Münzen prägen lassen, in denen nicht das kaiserliche Bild vorkam, um die Juden nicht zu provozieren. Und trotzdem waren die Juden so feindlich gesinnt gegen dieses römische Ausbeutungsregime. Erinnern Sie sich in der Apostelgeschichte etwa, wie ein Jude Petrus sagte, dass er doch nie auf einen Hauptmann Cornelius, auf einen Hauptmann der römischen Armee, je zugehen könnte. Nicht einmal dann, wenn er von der Liebe Jesu bewegt ist. Mit einem Römer spricht man nicht. Das ist mehr als ein Feind. Das sind Menschen, mit denen man überhaupt nichts zu tun haben will. Und die Zöllner, die mit ihnen kollaborierten, das waren sowieso Volksverräter, mit denen man nichts mehr gemein haben wollte. Und damals wuchs im jüdischen Volk der Gedanke, man muss sich befreien, man muss sich lösen von dieser Römerherrschaft. Da sind die Guerilla-Bewegungen der damaligen Zeit entstanden. Und ich kann mich so hineinversetzen, wie man da sagte, wenn Gott herrscht, wenn Gott beginnt, dann muss er doch dieses Römerjoch zerbrechen. Dann muss er doch das Reich des Königs David wieder aufrichten. Dann muss er doch uns befreien von dieser schrecklichen Kralle, die uns da festhält. Das ist der oberflächliche Blick. Und dann beginnt Gott mit seiner Heilsgeschichte im Stall von Bethlehem. Liebe Brüder und Schwestern, wir leiden an diesem oberflächlichen Blick. Das meiste, was uns Tag aus Tag ein beschäftigt, ist der oberflächliche Blick. Wir sehen nur die Menschen, die uns so viel Not machen. Wir sehen die unlösbaren Schwierigkeiten. Wir sehen, was uns Menschen zufügen. Wir sehen, dass wir mit unserer Kraft nichts ausrichten können. Wir spüren unsere Ohnmacht. Und dann liegen wir Gott in den Ohren und sagen, du Gott, du musst. Und dann haben wir unsere Pläne, wie Gott seine Lösungen schaffen müsste in unseren Tagen. Und wir begreifen es einfach nicht, dass Gottes Heil beginnt, in einem noch so ärmlichen Zimmer, in einer noch so kümmerlichen Bude, wo er Einzug halten kann als Christus der Herr, als der Sohn Gottes. Da geschieht sein Heil. Wenn wir damals um diese Krippe gestanden wären, wie die Hirten, hätten wir gesagt, was ist denn das? Was ändert denn dies in der Welt? Es ist doch gar nicht verwunderlich, dass heute die Spötter und die Kritiker der Gemeinde Jesu sagen, was verändert ihr denn in der Welt? Ihr predigt das Evangelium, ihr führt Menschen zum Glauben. Was verändert sich denn eigentlich wirklich? Hat nicht Mao mehr erreicht durch seine Revolutionen? Haben nicht die großen Revolutionen Südamerikas mehr Zukunft als euer schlichter Dienst, dass ihr Menschen zu Jesus führt? Und wir sagen, nein, ihr habt den oberflächlichen Blick. Schau dieses Imperium der Römer an und all die Weltreiche, die nachgeworden sind. Das Große geschieht da, wo der Sohn Gottes anfangen kann mit seiner Heilsgeschichte in Menschenleben. Und ich bin erschrocken und dachte, wie falsch, dass ich mich immer im oberflächlichen Blick mit meiner Sehschwäche, mit meinem oberflächlichen Blick immer wieder erschrecken lasse von den großen Bewegungen um mich her. In diesen Tagen ist mir ein Heft in die Hand gefallen von der Karmelmission, die jetzt ihr 75-jähriges Jubiläum feiert. Interessant, wie ist solch eine Mission entstanden, die heute einen so segensreichen Dienst tut in der ganzen arabischen Welt. Es begann eigentlich durch große Not der damalige Templergemeinschaft, eine recht mysteriöse und schwärmerische Bewegung, eine Entartung biblischen Glaubens, hat da unten eine Krise durchgemacht im Heiligen Land in Palästina. Und dann sagten die, die nüchtern bleiben wollten, jetzt lasst uns aus der ganzen damaligen Not etwas Gutes noch machen. Wir wollen Erholungsheim auf dem Karmel bauen. Und das war schwierig, denn damals hat das Kloster der Karmeliter den lutherischen Ketzern natürlich den Zugang nicht auf den Karmel erlauben wollen. Es gab jahrelange Prozesse. Und eigentlich hat der damalige Leiter dieser ganzen Arbeit, Johannes Seitz, ein Mann aus der Gemeinschaftsbewegung, kaum mehr den Mut gehabt, wenn er nicht im Glauben gewusst hätte, wenn Jesus es will, dann muss das gegen den Widerstand der Menschen geschehen. Und da waren ein paar Beter. Und wenn man das nach 75 Jahren überblickt, kann man das kaum verstehen. Es war schließlich ein deutscher Konsul namens Keller, der sie in Haifa eingesetzt hat für diese kleine Bewegung. Und er hat einen faulen Kompromiss gemacht, wie es die Diplomaten gerne tun. Er hat dann schließlich gesagt, das Erholungsheim wird gebaut, aber sie werden nur Deutsche aufnehmen. Und Johannes Seitz war so erschüttert und sagte zu dem Konsul, wie können Sie so einen Kompromiss machen? Wir wollen doch ein Missionswerk sein. Wir wollen doch Juden und Araber dort oben einladen und ihnen das Evangelium sagen. Aber dann hat Johannes Seitz gesagt zu dem Konsul, wenn wir Buße tun, dann kann Gott auch aus unseren Fehlern dennoch etwas Gutes entstehen lassen. Da war ein Hotel in der Nähe und das hat dieses Erholungsheim nicht dulden wollen. Und nach kurzer Zeit stand dieses Hotel zum Verkauf. Und als dieses Hotel zum Verkauf stand, es ging um 4 Wochen Zeit, die blieben und eine unsagbar hohe Kaufsumme war genannt. Und als Johannes Seitz davon erfährt, sagt er nur, das ist doch kein Problem, wenn Gott will, er hat Geld wie Heu. Dann muss das Werk geschehen. Egal, ob ein Hotelbesitzer jahrelang prozessiert, ob andere Schwierigkeiten auftauchen, das Werk des Herrn wird laufen, wider alle Widerstände. Aber nicht, dass Sie meinen, das wäre zufällig so. Es gibt so einen christlichen Aberglauben, der sagt, es wird alles schon gut werden. Das stimmt nicht. Wenn wir Buße tun, sagte Johannes Seitz, wenn wir wirklich bereit sind, von unseren eigenen Wegen umzukehren und uns nun ganz dem Willen Jesu unterordnen, dann kann aus diesen kleinen Anfängen etwas Großes geschehen. Der oberflächliche Blick sieht nur die Schwierigkeiten, nur die Hindernisse, nur die Menschen, die uns Not machen. Und glaubende Menschen, die sagen, ich möchte mich Jesus ganz öffnen. Wenn sie sich öffnen, heute, so dass Jesus zu ihnen einziehen kann, dann wird aus ihrem Leben viel geschehen in den kleinen Diensten, die sie tun. Durch ihre tagtägliche Arbeit, das wird nicht vergebens sein. Jetzt möchte ich zweitens vom kurzen Blick sprechen. Das erste war der oberflächliche Blick, das zweite ist der kurze Blick. Unser kurzer Blick, der sieht immer nur die sichtbaren Dinge. Was sollten wir auch mit unseren Augen anders sehen können? Ja, wir sehen nur das, was man eben mit den Augen sehen kann. Und uns sagt schon der Paulus, bei ihm sei das anders geworden, seitdem er zum Glauben kam. Er sagt, wir sehen auf das Unsichtbare. Das ist ja ein Widerspruch, das ist ein Unsinn. Wie kann man das Unsichtbare sehen? In sich, im Satz ist das ein Unsinn. Aber glaubende Menschen kennen das. Wir sehen auf das Unsichtbare. Dort auf dem Hirtenfeld ist plötzlich die unsichtbare Welt sichtbar da. Nur für einen Augenblick leuchtet die hinein. Es muss ja überwältigend gewesen sein, nach dem, was Lukas hier beschreibt. Dieses vollendete Musizieren, dieses Rufen, diese Lichterscheinung der Engel. Wenn man sich ein wenig hineinversetzt in das Leben dieser Hirten, Ich glaube, das waren so typische Männer, so brummliche, schwere Nöter, so ganz komplizierte Menschen. Die waren sicher nicht arg fein, sondern recht grobe Leute. Und plötzlich ist die Welt Gottes da. Ist Ihnen eigentlich dies bewusst, dass diese Welt Gottes uns fortwährend umgibt? Wenn ich Ihnen sonst in der Predigt sagen kann, Jesus ist direkt bei Ihnen, wenn Sie nach Hause gehen, er begleitet Sie, so wie ein Freund, ein Bekannter Sie begleitet, er ist um Sie her, dann ist das ja nur viel zu wenig. Die ganze Welt Gottes ist geöffnet, nur wir sehen das nicht. Wenn jetzt die Kranken in ihrem Bett liegen und nur verzagt und mutlos sind, dann ist ihnen eben dieser Blick nicht gegeben in diese Welt Gottes, die sie umgibt. In diese große Schar der Boten Gottes, die ausgesandt sind, um uns zu behüten. Man will ja über dies nicht reden, weil wir können es mit unseren menschlichen Begriffen so schlecht reden, aber wir haben es doch oft erfahren, wie Gott seine Boten sendet. Wir haben das doch erlebt in so vielen Ereignissen, wie Gott seine Boten sendet und uns vor Gefahren zurückweist, reißt und uns einmal in seinen Schutz nimmt, aber doch nicht nur im Schutz vor Gefahren, sondern es kann nichts geschehen, weil Gott seine Boten um dich her hat, ja, weil er selbst bei dir sein will. Die unsichtbare Welt Gottes ist um uns her. Und wenn wir wieder diesen Blick des Glaubens hätten, diesen Blick aus der Weihnachtsgeschichte, wie müssten wir dann gerade in dunklen Stunden, in traurigen Tagen erst recht unsere Loblieder singen? Ich denke an einige Geschichten aus der Bibel, als einst die Aramäer gegen Israel in den Feldzug getreten waren und der Diener des Propheten Elisa aufgeregt kam und sagte, draußen, die Aramäer sind da und haben unser Haus umzingelt. Und damals war man nicht zimperlich, man hat einfach die Gefangenen niedergemacht. Das war höchste Todesnot. Dann hat Elisa nur gebetet, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Und da war der ganze Berg voll feuriger Rosse und Wagen. Das hat Gott je und da gemacht, dass er Menschen den Blick gegeben hat in schweren Stunden. Josua am Anfang, als er das gelobte Land betreten muss, als ihm plötzlich ein Bote mit dem Schwert entgegentritt und er erschrickt, was ist das für ein Mann? Und dann sagt er, ich bin ein Fürst über die Heere Gottes. Was ich Ihnen da sage, sind doch keine Märchen. Lassen Sie die Spötter des christlichen Glaubens das immer wieder erzählen. Wir wissen das, dass die Boten Gottes in viel tausendmal tausend um uns her sind. Und wir wollen diesen Blick, diesen richtigen Blick, den weiten Blick immer weiter einüben und hineinsehen in diese große Welt Gottes. Als einst das Volk Israel am Sinai sich lagert und vor ihnen lag die trostlose und grausame Wüste, das ist ein Bild für ein Menschenleben. Da muss man hindurch, durch diese Sonnenglut, durch diese Entbehrungen. Und dann sagt Gott, ich sende einen Engel vor dir her, der dich behüte auf dem Weg und dich bringe an den Ort, den ich bestimmt habe. Wie wunderbar, dass Gott seine Boten ausgesandt hat. Schade, wenn Sie den Engel Gottes verpassen, weil Sie einen eigenen Weg gehen. Er hat einen Engel bereit, er will Sie führen. Auch welche Entscheidungen im neuen Jahr bei Ihnen bevorstehen und wohin das auch geht, auch wenn er Sie führt, wohin Sie nicht wollen. Er geht mit Ihnen und hält seine schützende Hand über Sie. Ach, es wäre schön, wenn wir aus der Weihnachtsgeschichte diesen weiten Blick lernen würden. Und noch den neuen Blick, der ist mir auch noch wichtig. Der oberflächliche Blick, der kurze Blick, nun der neue Blick. Da müssen wir noch einmal wie gestern Abend stehen bleiben bei den Hirten, die vor diesem Baby staunend stehen und es ansehen. Man muss es in der heutigen Zeit sehr deutlich sagen, weil ja schon die meisten Jugendlichen durch den Religionsunterricht unserer Tage vergiftet sind. Jesus wurde so sehr Mensch, dass alle, die die Menschheit Jesu ansehen, mit allen menschlichen Zweifeln und Kritiken alles zerreden können, was sie wollen. Und am Ende bleibt von der Herrlichkeit Jesu nichts mehr übrig. Mich wundert es nicht, dass die Menschen heute mehr denn je sagen, was soll ich denn noch mit eurem Jesus? Was soll denn der mir noch? Aber dann sehen die Glaubenden an diesem geschmähten, verachteten Jesus durch das Wort der Schrift, durch eben dieses Wort, das den anderen nur zur Kritik, zu zweifeln, Anlass gibt, sehen durch dieses Wort des Evangeliums immer wunderbarer die Gestalt Jesu als des Herrn und als des Christus und beten ihn an und sagen, du bist wahrlich der Sohn Gottes. Warum denn? Weil sie sagen, du hast Worte ewigen Lebens. Wir haben geglaubt und erkannt, du bist Christus. Uns geht es dann so, wie Johannes, der bezeugt, wir sahen seine Herrlichkeit. Wo die anderen nur Anstöße sehen, wo die anderen sich nur herauswinden wollen und sich genieren, was das noch für unsere Zeit hat, da sagen wir, es gibt nichts Größeres für unser 20. Jahrhundert als diesen Jesus, der geboren ist, als Gott, der Mensch wurde in Jesus. Und wir sahen seine Herrlichkeit, wir haben es doch selber erlebt bei uns, wie dieser Jesus seine durchgrabene Hand auf unser Leben gelegt hat und mir seinen Frieden zugesagt hat. Und diese Hand will ich festhalten. Ihm will ich gehören, weil ich nichts weiß als Sicherheit für mein Leben. Nur diese eine Hand, diese vergebende Hand Jesu, die mir gilt. Und wir haben diese Herrlichkeit Jesu erlebt. Nicht im Stall, da waren wir nicht dabei. Aber in den notvollen Disharmonien unseres Lebens, als wir hinausgegangen sind auf den Friedhof und unsere Lieben bestattet haben und als wir dann auf das Wort des Evangeliums hörten und dann wurde er uns, der Ostersieger, immer größer. Der Herr über den Tod. Wir haben das erlebt in Stunden, wo wir meinten, verzagen zu müssen. Und dann haben wir diesen neuen Blick gelernt. Wir sind nicht stehen geblieben an den Fingerchen Jesu und an den Babymünchen, sondern wir haben gewusst, er ist der Herr der Welt, er ist der Erlöser, der die Macht des Teufels zerbrechen kann. Und wir wissen, dass es für die ganze Welt die einzige Hoffnung nur ist. Wir wollen es allen Menschen weitersagen. Dieser Jesus kann auch deine Ketten lösen. Dieser Jesus kann dein Leben erneuern. Dieser Jesus kann dich zum Frieden führen. Dieser Jesus kann dein Leben umgestalten. Du wirst es nicht mehr wiedererkennen, wie es ist, wenn du ihm ganz gehörst. Paulus schreibt in einem seiner Briefe von diesem neuen Blick. Ganz offen erzählt er, wie er einmal auf seiner Missionsreise in der römischen Provinz Asien, das ist dort in der heutigen Türkei, vollständig am Ende war. War es eine Depression? War er gefangen und offenbar sollte sein Leben ausgelöscht werden? Ich glaube nicht einmal, es ging viel tiefer. Paulus hat ja noch in Todesnähe fröhlich den Herrn preisen können und sich freuen können aufs Heimgehen. Offenbar eine jener der tiefen Angriffe des Teufels, die auch die Boten Gottes hier und da matt legen können. Dass wir am Leben verzagten, heißt es. Das geschah aber, dass wir unser Vertrauen nicht auf uns setzen, sondern auf den, der Tote lebendig macht. Das ist der neue Blick, wo man weiß, dieses Kind in der Krippe kann alles neu machen. Ich will auf ihn trauen. Wer diesen neuen Blick hat, der traut sich selbst nicht mehr viel zu, nicht weil er von sich sehr kümmerlich denken würde, sondern weil er so überwältigt ist von diesem großen Wissen, was er tun kann. Und er schaut nur auf ihn und bittet, eins aber hoffe ich, wirst du mir, mein Heiland, nicht versagen, dass ich dich möchte für in, bei und an mir tragen. So lass mich denn dein Kripplein sein. Komm und lege bei mir ein, dich und all deine Freuden. Amen.